Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussionen auf Twitter unter @visunlike sowie auf LinkedIn, Xing, Insta und YouTube.
Ja, der Visun Podcast heute mit Daniel Schmidt vom SEO Festival. Hallo Daniel, erstmal schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, hat mich sehr gefreut. Du bist seit 2015, wenn ich das so richtig zusammengefasst habe, Geschäftsführer des CEO Festivals. Es wird zu den größeren oder großen Festivals zur elektronischen Musik in Deutschland. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen oder wie kam es dazu, dass du Festivalveranstalter geworden bist?
Ich habe schon sehr früh angefangen, mich mit Musik zu beschäftigen, mit elektronischer Musik. Anfangs als Konsument selber zu feiern, auszugehen, zu tanzen in den 90ern. Das ging dann ziemlich schnell über, dass ich mich mehr dafür interessiert habe und bereits 93, 94 angefangen habe, Platten zu kaufen und begonnen habe, DJ zu werden. Meinen ersten DJ-Auftritt hatte ich 1995. Und dann habe ich halt damals festgestellt, hier gibt es ja kaum Clubs, kaum jemand macht so Partys. Und dann habe ich halt mit einem Kollegen angefangen, erste Party selber zu schmeißen, 1995. Wir hatten November 95 die erste größere Veranstaltung. Und dann ging das halt alles so weiter. Damals war eine gute Zeit. Und ja, dann haben wir halt so alle zwei Monate mal eine Party gemacht. 1999 wurden wir dann angefragt für einen elektronischen Musikclub regelmäßig das Programm zu machen. Und ja, dann haben sich diverse Veranstaltungsreihen entwickelt. So größere wie die Big Bang, wo wir viermal im Jahr gemacht haben, wo wir eigentlich immer so 2.000-3.000 Gäste hatten, regelmäßig viermal im Jahr. Und das habe ich dann viele Jahre so betrieben. Im Jahr 2004 wurde ich erstmals Geschäftsführer einer Diskothek, wo ich auch damals verantwortlich war für Pressebooking Promotion. Und ja, dann habe ich halt so quasi meinen ersten Club mit weiteren Partnern betrieben. Und das habe ich dann halt immer weiter so gemacht und nebenher noch aufgelegt. Und 2015 oder Ende 2014 wurde ich halt gefragt, ob ich Interesse hätte, bei der CEO einzusteigen. Die CEO wurde 2014 gegründet vom Bela Gurat und von Cosmopop. Die haben die erstmalig 2014 durchgeführt gemeinsam. Und Cosmopop ist allerdings nach 2014, nach der ersten Edition, ausgestiegen. Das war ein recht regnerisches Jahr, es war ein verlustreiches Jahr. Und die haben das halt so bewertet, hat hier wenig Sinn am Thunisee, hat wenig Potenzial, haben wir keinen Bock mehr drauf. Dann war der Hauptveranstalter, der Bela Gurat, halt allein, ohne das Team von Cosmopop, mit dem er es aufgezogen hat. Und da ich halt eine bekannte, gute Adresse in der Region war und man sich kannte, hat er halt mich und zwei weitere Kollegen gefragt. Wir waren anfangs zu viert. Also das waren dann halt die Kollegen, mit denen ich damals auch den Club betrieben habe und so weiter. Da hat jeder so seine Stärken. Ich hatte meine Stärken eher im Künstlerbooking, Pressepromotion. Einer der weiteren Partner war eher stark in Finanzen. Der dritte war eher stark in der Produktion. Und dann sind wir damals zu viert eingestiegen. Also dann waren, und als Geschäftsführer wurde der Bela Gurat, der Hauptveranstalter, und ich benannt. Das war dann anfangs 2015 das Kernteam. Da gab es inzwischen einige Wechsel, Austausche, Erweiterungen, Ergänzungen. Das Team ist natürlich gewachsen mit der Zeit, aber ich und der Bela sind geblieben. So bin ich da reingeschlittert.
Also das Klassische, wie ganz, ganz viele Veranstalter, glaube ich, gerade in elektronischen, in den Job gegangen sind oder gekommen sind. Macht ihr noch weitere Festivals oder größere Veranstaltungen oder ist das CEO so das Haupt- oder einzige Geschäft?
Ich habe viele Jahre lang nebenher noch Club-Events gemacht und sehr viel aufgelegt, auch 15, 16, 17. Ich habe mich aber seit 2017 dafür entschieden, dass ich momentan nichts anderes mache, außer dem CEO Festival, weil ich das Festival halt sehr viel Zeit, Kapazitäten frisst und man hier auch die Vision hat. Also wenn ich es da reinstecke, sehe ich immer wieder was, was ich noch besser machen kann, wo das Festival wachsen kann, wo ich dran wachsen kann. Also das bringt mir persönlich und dem Festival mehr, wenn ich mich hierauf ganzjährig konzentriere. Was wir allerdings suchen, schon länger, seit 2 Jahren, ist noch ein Winterfestival. Das würde uns interessieren, damit auch das Team regelmäßig ganzjährig eingespannt ist, weil da kommen dann doch etwas ruhigere Phasen, aber da haben wir halt noch keinen wirklich überzeugenden, tollen Standort gefunden. Wir waren und sind mit einigen Locations in Kontakt, aber ich möchte jetzt nicht so dieses typische im Winter, ich miete eine Messehalle an, das finde ich sehr unspannend. Also wir haben ja in Tunisien eine ganz tolle Location und genauso erwarte ich das, wenn wir eine Winteredition machen, so eine CEO Winter Edition, muss es für mich auch eine spezielle Location sein und nicht hier die Messehalle, wo ich einfach Licht und Ton hinstelle. Und da sind wir bislang zwar in Gesprächen, aber noch nicht spruchreif oder noch nicht fündig geworden, aber das ist die Vision, dass es CEO zweijährig geben wird, soll.
Okay, dann hast du mal angesprochen, so Indoor, Outdoor, jetzt ein Winterfestival. Ist ein Winterfestival für dich zwingend Indoor? Oder es gibt ja jetzt auch in den Alpen schon eine ganze Menge Geschichten, die so teils stattfinden, also teils Indoor, teils Outdoor. Ich erinnere mich, ich habe mal vor langer Zeit beim Aaron Style Contest, hier war ich beim Festival rundherum dabei in Seefeld. Das war dann so teils Outdoor und teils Indoor. Hast du da Präferenzen oder ist das eigentlich egal, Hauptsache ist cool?
Also ich bin persönlich eine Frostbeule und kein Ski- und kein Snowboardfahrer. Also ich hätte dann doch eher so eine coole Indoor-Location, ehrlich gesagt. Aber halt nicht, also nicht die Messehalle halt, blöd gesagt. Ja. Auch jetzt nicht die Eislaufer, das muss schon was Spezielles mit Flair sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, woran wir sind, das wäre jetzt zu viel verraten. Ja. Wir sind konkret in Verhandlungen, da kam dann eigentlich jetzt auch Corona dazwischen. Ja. Sonst wären wir hier vielleicht einen Schritt weiter schon, dass ich es aussprechen könnte. Aber wenn man selber kein Wintersportler ist und sich da so reindenken muss, ist es, glaube ich, ja, wir hätten hier im Schwarzwald sicherlich das ein oder andere Skigebiet, Feldberg und Co., aber da bin ich der Falsche dafür.
Okay. Verstehe, kann ich sogar gut nachvollziehen. Das hat sich das Festival ja in den letzten Jahren, also ich habe so ein bisschen die mal im Internet auch mir angeguckt, ganz prächtig entwickelt. Wie hat sich das dann von Jahr zu Jahr bei den Besuchern entwickelt? Ich glaube, ihr liegt jetzt bei so 60.000 oder 40 bis 60.000, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie war die Entwicklung eigentlich? Mit wie vielen habt ihr angefangen und wie ist es dann weitergegangen? In welcher Geschwindigkeit auch?
Also das erste Jahr der CEO, wo Cosmopop mit an Bord war, da waren es war zweitägig 12.000 Leute oder 12.000 Besucher pro Tag. Ja. Als wir es dann übernommen haben 2015, sind wir einen Schritt zurückgegangen. Das lag daran, dass wir noch so ein bisschen bei der Stadt eine Beweispflicht hatten, weil in der Vergangenheit vielleicht mal was nicht so gut gelaufen ist. Es gab einen Vorläufer der CEO, des CEO of Love Festival, und das 2012, da war ich nicht mit an Bord, aber der Herr Gura, der halt auch Geschäftsführer war, da war was nicht so gut gelaufen. Da haben wir gesagt, wir backen jetzt 2015 kleine Brötchen. Wir fangen an mit 7.000 Gästen pro Tag, bewähren uns. Aber wir haben die Fläche und möchten Jahr für Jahr wachsen. So sind wir in Kommunikation mit der Stadt gegangen. Das lief auch sehr erfolgreich. Dann haben wir ausverkauft gemacht, 2015 mit 7.000 Gästen pro Tag. 2016 haben wir dann schon 10.000 pro Tag beantragt. 2017 haben wir, glaube ich, 14.000 pro Tag beantragt. 2018 haben wir die 17.000 pro Tag beantragt und 2019 war ja die letzte Edition, da hatten wir 20.000 pro Tag. Diese 40.000, die du ansprichst, sind Marketingzahlen, die sind kumuliert, also zweimal 20.000. Ja. Weil wir ja auch Tagesgäste haben, nicht jeder kauft sich ein Festival-Ticket, es gibt ja auch Tagesgäste, deswegen ist es halt einfach 40.000 klingt besser wie zweimal 20.000 und dadurch, dass nicht jeder ein Festival-Ticket-Besitzer ist, kann man es auch so sehen, dass teilweise auch andere Gäste sind, dass wir 40.000 Besucher ansprechen.
Wie ist denn so eure Aufteilung? Also ich kenne das ja von einigen urbaneren Festivals, nenne ich es jetzt mal, die also in der Nähe von Städten stattfinden, dass es eben der Anteil an Tagestickets höher ist als bei diesen klassischen auf der grünen Wiese Festivals, wo wo quasi fast jeder ein Festival-Ticket hat. Wie ist das bei euch so die Aufteilung? Sind es eigentlich mehr Tagesgäste oder sind es mehr Festival- oder Festival-Tickets, die verkauft werden oder die ihr anbietet?
Also das können wir als Veranstalter ja irgendwo auch mit steuern, wie wir wollen am Ende des Tages, indem wir bestimmte Kontingente rausgeben.
Ja.
Deine Frage, wie wir es haben wollen, es hat beides Vor- und Nachteile natürlich. Also der frische Tagesgast, der ist natürlich, der Samstag, Sonntag kommt, der ist natürlich am Sonntag noch fitter und bringt mehr Energie ins Festival und lässt auch mehr Gastrogeld liegen, wenn er nur einen Tag kommt. Ja. Derjenige, der am Samstag schon alles vertrinkt und am Sonntag da wie ein Stück Wasser da sitzt. Und von daher ist es wichtig, eine solide Mischung zu finden. Da wir sehr international agieren und auch ein sehr internationales Publikum haben, liegt unser Fokus schon mehr auf den Festivalgästen mit Camping. Also er liegt nicht so sehr auf Tagestickets. Das macht sich natürlich auch in unserer Kontingentstruktur bemerkbar, aber natürlich ist es ein fließender, laufender Prozess. Wenn wir jetzt sehen würden, zum Beispiel Samstag-Tagestickets sind ausverkauft, Festival-Tickets geht gerade wenig bis nichts, dann geben wir natürlich auch verschiedene Kontingente. Das steht, was fließt. Also wir sind da, am Ende des Tages ist es ein laufender Prozess, wie es sich verkauft und wo wir hinaus wollen. Aber ich sag's mal so, wir verkaufen etwa, unser Ansatz ist schon eher 80% Festival-Tickets, 20% Tagestickets, so grob gesagt. Wenn es dann 77% Festival, 23% Tagestickets werden, ist es auch nicht schlimm oder andersrum.
Okay, verstehe.
Aber so der grobe Rahmen ist so 80-20 Richtung Festival.
Jetzt haben wir auch schon, oder das ist schon angesprochen, Camping, dass viel Camping auch angeboten wird, auch wahrgenommen wird. Das ist ja ein riesengroßer Aufwand, also auch noch zusätzliche Flächen, die benötigt werden. Wie muss ich mir den Aufwand vorstellen oder was passiert dann bei euch im Vorlauf oder wie entwickelt sich auch die Teamgröße so innerhalb so einer Produktion? Vom ersten Tag, sage ich mal, wo ihr in die Planung geht, ist wahrscheinlich ein, zwei Jahre vorher mit wenigen Leuten. Wie entwickelt sich das bei euch oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, aufs Camping bezogen, wir besitzen drei Campingplätze für die Gäste. Wir haben den Vorteil, dass der Thunisee, wo wir veranstalten, zwei ganzjährige feste Campingplätze besitzt. Den Campingplatz Thunisee und den Campingplatz Silbersee. Da können wir auf bestehende Strukturen zugreifen, die natürlich auch sehr schön sind, da ganzjährig Campinggäste aus aller Welt dorthin reisen. Das ist ein großer Vorteil, allerdings sind die platzmäßig limitiert. Der Campingplatz Silbersee verfügt über 950 Campingplätze, Personen halt, sag ich mal. Da können wir 950 Personen unterbringen. Und am Thunisee direkt können wir nur 350 Personen unterbringen. Das reicht natürlich bei 20.000 Besuchern pro Tag hinten und vorne nicht. Deswegen produzieren wir eigenständig einen dritten großen autarken Campingplatz. Ein sogenanntes Field Camping, wo wir halt Flächen anmieten von Bauern, irgendwelche Wiesen, wo wir halt ein Campingdorf selber aufbauen.
Okay.
Und dort hatten wir bei der letzten CEO 2019, hatten wir dort nochmal Campingmöglichkeiten für, glaube ich, 5.200 weitere Gäste.
Seid ihr damit dann schon an so kapazitätsmäßig so an der oberen Kante oder gibt es dann auch noch, sag ich mal, einigermaßen nahe zum Festivalgelände weitere Flächen, die ihr mieten könntet? Das heißt, ist Wachstum vorausgesetzt, die entsprechenden Genehmigungen der Kommunen und so weiter liegen vor. Ist es eigentlich möglich, dass ihr unbegrenzt wachst oder habt ihr da auch irgendwo sagt, ja, okay, da ist für uns das Limit jetzt. Nicht, weil wir es nicht organisatorisch reißen, sondern weil es einfach infrastrukturell dann einfach nicht möglich ist.
Also infrastrukturell wird die Grenze sein, weil wir müssen es noch genau ausrechnen, je nachdem, welche Flächen wir kriegen, je nachdem, wie sich die baulichen Maßnahmen entwickeln. Die nächsten Jahre wird dort auch gebaut werden. Die Rheintalbahn baut da was entlang der Strecke. Das haben wir alles auf dem Schirm, aber ich würde sagen, die Obergrenze realistisch betrachtet wird bei 30.000 pro Tag liegen. Die werden wir niemals übersteigen können.
Okay.
Und wir sind jetzt momentan bei 20.000 Besuchern pro Tag.
Das heißt also, ihr seid auch, also so wie ich das jetzt beobachte oder wie du es noch erzählt hast, sehr gesund gewachsen. Es gibt da ja andere Player, gerade in Deutschland, die, also sag ich mal, in anderen Dimensionen gewachsen sind, wo ich mich immer gefragt habe, wie geht denn das, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden? Weil ein gesundes Wachstum setzt voraus, dass man im Prinzip sich auch die Infrastruktur immer schön anpassen kann, sich so bei unbegrenztem Wachstum schwierig findet. Ist ja in den letzten Jahren ist ja viel so im Bereich Künstler, Gagen und Künstler, Möglichkeiten überhaupt Künstler zu buchen, hat sich ja sehr viel entwickelt und ist sehr viel passiert. Nicht immer alles zu buchen. Wie ist denn eure grundsätzliche Strategie für den Aufbau des Line-Ups?
Also grundsätzlich achten wir drauf, also wir betrachten uns als elektronisches Musikfestival. Wir sehen uns aber halt nicht als hier EDM-Festival. Das liegt an unseren eigenen musikalischen Vorlieben, dass wir damit persönlich nichts anfangen können. Und deshalb, solange wir es vermeiden können und Erfolg haben, werden wir es vermeiden. Sollte mal irgendwann niemand mehr zu Tech House, Techno und Co. feiern wollen, müssen wir uns natürlich Gedanken drüber machen, ob wir den anderen Weg gehen wollen, gehen würden oder ob wir sagen, nee, das ist überhaupt nicht. Aber wir haben ja Erfolg mit dem, was wir tun. Deswegen wird sich daran so schnell nichts ändern. Grundsätzlich, wir hatten zuletzt 2017 7 verschiedene Bühnen. Davon sind 5 mehr oder weniger Stages mit Main Acts von diesen 7 Bühnen. Und musikalisch die Mainstage, die ganz große, ist eher so ein bisschen Tech House, Minimal Techno angehaucht. Dann haben wir eine, wo eher dieser Straight Techno ist. Dann haben wir eine Bühne, die so dieses Progi, Progressive, Psytrance da diese Richtung abdeckt. Und dann haben wir eine Bühne, wo so eher diesen Berlin-Style abdeckt, wo wir auch versuchen, schöne Live-Themen noch mit einzubauen, innovative Acts raufholen, so eine kleine, schöne Bühne, die auf dem Wasser schwimmt.
Ja.
Das sind so unsere 5 Hauptbühnen, sag ich mal. Und darum buchen wir dann auch dementsprechend unser Line-Up. Also ich weiß natürlich hier, wenn ich eine straighte Techno-Bühne habe und hier Len Faki, Amelie Lenz buche, dann stecke ich die natürlich auf die Techno-Stage. Wenn ich halt hier Nelix habe, dann stecke ich die natürlich auf die Progressive Stage. Wenn ich einen Player wie Paul Kaltbrenner Solomon habe, dann spielt er auf der ganz großen Mixed Techhouse-Bühne.
Ja.
Und so tasten wir uns halt am Ende des Tages ran.
Ja.
Natürlich gibt es dann auch mal Unstimmigkeiten, dass der ein oder andere Booker oder Künstler meint, ich will aber auf der ganz großen spielen, ich will nicht nur auf der zweitgrößten spielen. Damit muss man dann halt auch irgendwie umgehen und sagen, hey, das ist aber unsere Hauptbühne für Techno oder Progressive und du bist halt der Star in dem Genre, du gehörst dahin. Es gibt dann halt teilweise natürlich Diskussionen, ich will aber auf der größten spielen, ich bin der Größte, Tollste, Beste, whatever. Ich glaube auch, dass es eher von den Bookern ausgeht, von den Agenten und gar nicht so von den Künstlern selber.
Ja.
Ich glaube, dass die da sehr viel bescheidener sind und teilweise da gar nicht wissen, was da abläuft.
Da gebe ich dir so 100% recht. Ich habe das ja auch einige Veranstaltungen gemacht. So, der Booker oder das Management, die absurde Ideen haben, was denn da sein muss. Und der Künstler ist eigentlich viel, viel entspannter.
Naja, letzten Endes, ich sag's mal so, wir sind der Veranstalter, wir tragen das Risiko und wir kennen das Festival, wir kennen unsere Gäste, also wir wissen es besser als der Booker, der in Berlin oder am Ende der Welt sitzt. Also wir wissen es einfach besser. Und zu sagen, ich möchte da spielen, weil es die größte Bühne ist, das kann auch sehr viel kaputt machen, das kann den Flow kaputt machen, es kann unpassend sein, da leiste ich dann schon immer sehr viel Überzeugungsarbeit und versuche es zu erklären. Und bislang hat es eigentlich zu 99% immer geklappt.
Ja.
Ich glaube, es kam bislang 2-mal vor, dass ich einen Künstler aufgrund solcher Dinge nicht buchen konnte. Ein Wunsch-Act, wo ich dann gesagt habe, nee, dann passe ich.
Ja.
Und dann Act gesagt hat, ich spiele nur, wenn ich auf der größten spiele. Ich habe dann gesagt, du gehörst aber zu Techno oder Progi, du gehörst da nicht hin. Und ja, kam 2-mal vor, weil ich dann auch nicht mitgehe. Also ich weiß es letzten Endes besser.
Ja.
Ich kenne ja unsere Leute, sag ich mal, und ich möchte nicht unseren Flow kaputt machen, nur wegen einem Ego von einem Agenten.
Ja. Jetzt, ich hatte es schon so angedeutet, also ich selber hat es auch bei Festivalplanungen schon erwischt, beziehungsweise überrascht eher, was teilweise für absurde Gagenforderungen mittlerweile so im Markt unterwegs sind. Das sind häufig die von dir genannten EDM-Künstler, wo ich nur sagen kann, wie soll das wirtschaftlich noch funktionieren? Habt ihr da auch eine Strategie oder sagt ihr, bei einer bestimmten Größenordnung ist es eigentlich für euch gar kein Thema mehr?
Ja, das würde ich so nicht sagen, dass es ab einer bestimmten Größenordnung kein Thema ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel den einen Act hätte, sag ich mal, der mir hier 20.000 Leute bringt, aber dann dafür eine
Ja.
Million mitnehmen würde, dann könnte ich ja theoretisch auch nur den buchen, wenn er mir die
Ja.
Leute bringt. Dafür würde mir natürlich dann die Abwechslung fehlen, irgendwo drumherum. Und dieser Act ist ja auch nicht. Aber ich glaube da nicht dran, dass Künstler solch große Menschenmengen mehr bewegen, vielleicht im Rocksektor, bei Bands. Ich glaube nicht, dass DJs und Künstler der elektronischen Musik so groß sind. Ich glaube, dass da irgendwo bei 4.000, 5.000 Gästen die Obergrenze erreicht ist, was ein Künstler ziehen kann. Und das finde ich schon eine sportliche Zahl.
Ja.
Und deswegen mache ich persönlich. Ja gut, jetzt mal blöd rumgesponnen, wenn ich jetzt die Chance hätte, Daft Punk zu buchen, die ja nirgends spielen, nie spielen, und es das heißt, zahlen eine Million, würden wir es vermutlich auch machen.
Ja.
Weil dann würde ich jetzt nicht sagen, da wüsste ich, da kämen Leute aus Japan geflogen und so
Ja.
weiter, weil die nirgends spielen, aus Australien, whatever. Es ist ja irgendwie immer, was erwartest du, wie rar ist der Künstler irgendwo? Aber so genau probiere ich es irgendwie gar nicht zu betrachten. Ich möchte gar nicht betrachten, dieser Künstler ist das und das Geld wert. Ich möchte einfach am Ende des Tages ein rundes Programm haben, wo ich davon ausgehe, das gefällt den Gästen, das gefällt mir als Veranstalter oder ich bin fein damit und ich kann das vertreten. Und ich möchte halt am Ende des Tages ein Programm, wo ich davon ausgehe, dass wir den Laden mit unserer schönen Location, mit diesem guten Programm auch voll bekommen. Und das gilt es halt abzustimmen. Und ich bin persönlich auch kein Freund davon, übertrieben hohe Gagen zu bezahlen. Ich verstehe es irgendwo nicht. Natürlich ist es Angebot und Nachfrage und der Markt reguliert es schon. Und man muss ja auch sagen, es gibt Festivals, die es bezahlen. Es gibt Clubs, die das bezahlen. Aber da muss man auch immer dahinter gucken, wer steht dahinter. Also ich sag's mal so, hier hinter dem CU Festival steht jemand, der elektronische Musik lebt und liebt und der irgendwie eine Vision hat. Und wenn dahinter halt irgendwie die Gagen gingen ja auch teilweise so hoch hier durch die Gagen in Amerika, wo in Las Vegas diese Superclubs entstanden sind, wenn da natürlich ein Casino und ein Hotel dahinter steht, wo dann sagt, wir machen jetzt noch einen Nightclub, dann kommen die zu uns, die gehen in den Club, die schlafen in dem teuren Hotel, die gehen noch ins Casino. Das ist ja eine ganz andere Finanzmacht, die dahinter
Ja.
steckt. Damit können und wollen wir ja auch gar nicht mithalten. Wenn ich dann höre, der DJ, der EDM-DJ will jetzt 350.000, ich verstehe, dass hier Club XY in Las Vegas das bezahlt, weil die eben so rechnen. Wir können das aber gar nicht und wollen das auch gar nicht. Dann bin ich natürlich auch raus aus dem Game. Und so muss man es eben auch betrachten, dass es da auch Prestigeobjekte gibt oder wer steht dahinter? Aus welchen Motiven macht er das?
Ja.
Das macht natürlich der ein oder andere Künstler, Booker, Agentur macht es. Und da gibt es natürlich auch Künstler, denen das mehr oder weniger egal ist. Die sagen, ich gehe dahin, wo es Geld ist. Aber das sind nicht unbedingt die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, weil ich das Ganze irgendwo auch ein bisschen als Lebensaufgabe und Philosophie sehe und betrachte und nicht als reines Business.
Verstehe. Jetzt hatte ich so auch rausgehört, auch als wir schon mal gesprochen haben, dass ihr ja, sag ich mal, ein sehr großes Event oder auch ein Highlight rund in der Region seid. Muss ich mir das vorstellen? A, von Seiten der Behörden, sind die da eher euch zugetan und unterstützen euch oder versuchen euch da eher Steine in den Weg zu legen? Und B, so die Infrastruktur der Ort ist, wie nutzt ihr die oder wie ist die überhaupt ausreichend für eure Zwecke? Ich stelle mir jetzt mal vor, dass ihr da sämtliche Hotels in der Umgebung wegbucht, allein für Künstler, VIPs und so weiter. Da seid ihr schon dann auch ein Big Player in der Region, oder?
Ja, also ich sag's mal so, wir brauchen natürlich massig Infrastruktur, Hotels und Co. Also wir haben allein für Künstler, Personal und Co. an die 1000 Hotelzimmer benötigt letztes Jahr. Plus, dass wir 2019 erstmalig ein eigenes gebrandetes SEO-Hotel angeboten haben, wo dann auch abends noch DJs und Partys in der Lobby waren und so weiter. Da haben wir das ganze Hotel gecastet, komplett. Dass die Leute dann halt auch, klar, oben in ihren Zimmern können sie schlafen, unten können sie noch weiter feiern, wenn sie wollen. Ja. Da haben wir dann halt auch lustige Gimmicks gemacht, dass die geweckt worden sind. Irgendwie morgens ist da eine Promofrau von Jägermeister durchgelaufen, um 9 hat an den Türen geklopft, hat gesagt, so jetzt hier aufstehen, irgendwie in den Jägi in die Hand gedrückt. Das sind natürlich schöne Momente für die Gäste irgendwie. So, die auch überraschend sind, wo du dann halt dran denkst. Also du schläfst jetzt nicht in einem normalen Hotel, sondern wirst morgens von einer hübschen Promoterin geweckt mit einem Jägi oder einem Shot und heißt, komm jetzt aufstehen, los geht's zum Festival. Ja. Also also wir werden grundsätzlich von der Stadt, die für die ist es natürlich auch schön, dass wir so viele Leute aus aller Welt nach Freiburg bringen. Und die legen uns definitiv keine Steine in den Weg, aber natürlich gibt es all die Auflagen zu erfüllen für uns wie für jeden anderen, der in dieser Liga spielt auch. Also uns wird da nichts geschenkt. Es gibt natürlich Auflagen für alles, Auflagen der Sicherheit, Auflagen für dies, das, jenes. Immer vermehrt auch Auflagen mit Umweltschutz. Wir sind ja auch am Tunisee, da sind Biotope, da gibt es teilweise Themen, die verstehe ich gar nicht. Dann darfst du da nicht langfahren, weil da irgendwie irgendein seltener Raupenfall da wohnt und solche Themen gibt es dann halt so, wo ich manchmal auch denke, aber da muss man sich reinfuchsen. Ist nicht meine Baustelle, weil ich ja nicht mit dem Genehmigungsverfahren arbeite. Das macht mein Partner, der Bela, hauptrangig.
Ja.
Aber da geht es dann schon sehr ins Detail. Und da musst du halt auch Wege und Lösungen finden. Wenn es halt heißt, hier der Fall, da lebt da, dann darfst du halt an der Straße nicht entlangfahren. Ist halt so. Musst du dann halt schlucken und wir betreiben da auch sehr viel Aufwand, Verständnis und sagen nicht nach uns die Sintflut, sondern wir versuchen dann hinterher auch zu sagen, hey, wir rekultivieren das. Alles, was vielleicht nicht so, wir versuchen das wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass die Behörden sehen, dass du dein Wort hältst, das ist oberste Priorität. Also du kannst nicht erzählen, ja, mache ich es da nicht machen. Das ist für die halt essentiell. Da hat sich im Laufe der Jahre seit 2015 ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis entwickelt. Die wissen, wir halten alles, was wir sagen. Wir denken mit proaktiv und denken nicht, oh, die übersehen was. Wir denken aktiv mit im Sinne auch der Anwohner, der Städte, der Gemeinden. Wir versuchen dann auch, nicht jeder findet das Festival natürlich toll. Da leben auch Leute, die fühlen sich durch Lärm eingeschränkt. Denen versuchen wir dann, Sachen anzubieten, zu sagen, hey, wir unterstützen eurem Dorf den Verein, der darf unseren Campingplatz zum Beispiel bewirten. Der Vereinskasse bleiben dann die Überschüsse oder macht doch einen Foodtruck kostenlos bei uns auf dem Festival. Also wir versuchen die Leute, die Befindlichkeiten haben, zu sagen, hey, es ist ein Wochenende im Jahr, spring doch bitte über deinen Schatten und versuch nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Ja. Das ist immer ganz wichtig, das politisch halt irgendwo auch korrekt zu machen. Weil ansonsten hättest du ja 1000 Leute, die anrufen, hey, Lärmstörung hier, 20.000 Leute, die pinkeln in meinen Vorgarten, was weiß ich, was da passieren kann. Das ist natürlich immer auch ein Spagat, das hinzubekommen, dass alle damit konform sind und es auch vertretbar ist. Und das gelingt uns, finde ich, sehr gut. Und die Dienstwege sind im Laufe der Jahre kürzer geworden. Die Ämterrunden wurden immer kürzer. Die letzte Ämterrunde 2019 für 2020, wo nicht stattgefunden hat, haben wir in Rekordzeit beendet, so schnell wie noch nie. Normalerweise gab es 2-3 Ämterrunden, die 2-3 Stunden jeweils gingen. Jetzt haben wir es mit einer geschafft in 1,5 Stunden. Also für uns auch absolute Rekordzeit, weil ja wirklich jede Behörde vor Ort war und was vorgebracht hat. Und das zeigt schon, dass wir auf einem guten Weg sind im Laufe der Jahre und dass man sich kennt, vertraut, in eine Richtung wirtschaftet. Was in der Tat, was du angesprochen hast mit Infrastruktur, ein Problem ist, sind halt, die Anbindung ist nicht perfekt an den Tunisee. Also es ist logistisch für uns ein großes Problem, die Leute da rauszuschatteln. Also wir machen dann einen eigenen Shuttle-Verkehr, die Leute dahin, haben da ein Shuttle-Konzept. Aber du kannst die Leute natürlich nicht immer steuern. Die wollen dann natürlich, wenn es zu Ende ist, stehen da halt 20.000 Leute und wollen in Busse. Und selbst wenn du da 20, 25 Shuttle-Busse stehen hast, reicht das natürlich hinten und vorne nicht. Dann werden die vollgestopft mit 100 Leuten oder was halt erlaubt ist in so einem Gelenkbus. Und die werden abgekarrt, aber dann dauert es halt eben auch, bis die wieder da sind. Und ja, das sind halt so, da versuchen wir natürlich Jahr für Jahr dazu zu lernen und besser zu werden. Aber du weißt ja auch nie, wann die Leute genau gehen.
Nee, das ist richtig. Es kann auch durchaus mal sein,
dass man gerne. Und jeder will, dass der Bus in 5 Minuten oder 10 Minuten dasteht. Jeder Gast ist dann natürlich not amused, wenn er 30 Minuten warten müsste.
Ja. Also es braucht ja nur ein kleiner Platzregen zu kommen und ein größerer Teil sagt jetzt mal, jetzt ist jetzt too much, ich will jetzt nach Hause und dann hast du ja genau die Situation, dass du zu einem Zeitpunkt, wo du eigentlich noch nicht damit gerechnet hast, dann auf einmal große Mengen transportieren musst. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zum Booking zurückkommen. Ich habe mir noch eine Frage notiert. Was sind denn so die drei größten Acts, die für dich die drei größten Acts, die du bis jetzt gebucht hast, wenn wir jetzt ein großes Wunschbuch aufmachen könnten, und was wären die drei, die du unbedingt gerne buchen würdest?
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage und auch ein bisschen unfair gegenüber anderen, finde ich, zu sagen, die drei größten oder so. Also einfacher ist natürlich die Frage, was ich gerne buchen würde, die kann ich einfacher. Aber was sind die drei größten? Groß ist ja relativ. Woran bemisst du das? Bemisst du das an der Gage?
Woran? Nee, für dich persönlich, wo du sagst, das sind so meine drei Highlights, meine persönlichen
Highlights. Sind aber nicht die teuersten und nicht die größten.
Nein, muss auch nicht sein.
Also ich sag's mal so, von den bekannten Namen groß waren natürlich Leute wie Paul Kalkbrenner, Robin Schulz, Solomon, Sven Fed und so weiter und so fort. Marco Carola, ja, das war natürlich in dem bekannteren Sektor große Namen, die ich gebucht habe. Persönlich sehr gefreut habe ich mich über Jeff Mills, für mich einer der Gründer des Technos, eine Legende, war für mich auch ein Traum, den zu buchen, den Leuten auch ein Stück Historie mitzugeben. Ich habe mich auch sehr gefreut, King zu buchen als Live-Act, weil das für mich ein herausragender Live-Act ist. Ich habe mich sehr gefreut, persönlich zu buchen Maceo Blacks, der schon 3-mal da war und jetzt nächstes Jahr hoffentlich zum 4. Mal kommt, wenn es denn stattfindet, so Gott will, weil ich ein großer persönlicher Fan von ihm bin. Und ich habe mich sehr gefreut, als erster in Deutschland Vorakels Band zu buchen, weil Vorakels ist auch einer meiner Lieblingskünstler. Und ich war der Erste, der die in Deutschland als Bandformat gebracht hat, was mich auch ein wenig glücklich gemacht hat. Okay. Das war auch ein wahnsinnig starker Auftritt, ein sehr emotionaler.
Ich habe hier mir mal notiert, du hast es zum Teil auch schon beantwortet. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Oder andersrum, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Und was ist so deine Meinung zur Zukunft der Festival-Eventbranche überhaupt? Ist es tatsächlich dieses Hinterherlaufen hinter immer größer, immer mehr, so wie Tomorrowland ja im Prinzip jetzt ich sagen, kultiviert hat, aber das ist so ja das, was ich runterschreiben könnte, immer größer und wenn es dann nicht mehr ausreicht, dann nehmen wir ein zweites Wochenende dazu. Oder ist es eher lieber etwas, ja, privater kann man nicht sagen, aber lieber ein kleines Stückchen kleiner und dafür mit ein wenig mehr Attitude oder mit mehr ja, Feeling dahinter. Das eine ist so gefühlt, das ist mein Gefühl, dass die ganzen großen Festivals, die sehr großen Festivals, da komme ich, das ist so wie Industrie-Events mittlerweile.
Also da unterscheiden wir uns ja allein schon mal, weil wir halt Musikliebhaber sind und das auch irgendwo ein Stück ideologisch machen. Natürlich möchte ich die Angestellten und alle auch davon leben, aber dieses höher, schneller, weiter vertrete ich nicht und wie ich bereits erwähnt habe, können wir ja auch gar nicht über 30.000 Personen wachsen logistisch. Das ist auch gut so. Größer würde ich auch gar nicht werden wollen. Also weil du gefragt hattest, die Pläne für die Zukunft sind, die Fernziele sind schon, auf diese 30.000 Besucher zu kommen. Das wird natürlich nicht in 2021 passieren, auch nicht in 2022. Aber wenn wir jetzt mal sagen, was ist in 5-6 Jahren, dann hoffe ich, dass wir bei 30.000 Gästen pro Tag sind. Und das Ziel ist, in kleinen Schritten zu wachsen. Wenn wir jetzt eine Kapazität von 20.000 Gästen pro Tag haben, wäre für mich der nächstlogische Schritt 23.000, wenn das gut lief und alles gut war. Danach wäre für mich der nächstlogische Schritt 26.000, 27.000 einfach, damit wir uns, die Gäste, die Behörden, die Stadt, die Infrastruktur, dass da einfach nichts anbrennt, dass sich keiner verschätzt, dass wir merken, hey, das lief gut, wir können da nochmal 10% drauf und so möchte ich mich daran langsam ran testen. Das würde heißen, wenn wir von 20.000 Gästen reden, bräuchten wir 3 perfekte Jahre, wo alles rund läuft, bis wir bei den 30.000 wären. Das setzt natürlich voraus, dass die Stadt hier die Genehmigung gibt dazu. Die kennt ja die Konzepte dazu nicht, aber der Platz und die Fläche gibt es her und das Konzept auch. Das müssen wir natürlich dann klären und es muss natürlich Anstimmung finden. Da kommt dann die nächste große Frage. Wir müssen natürlich, weil wir 2019 mit der Campinglogistik am Limit waren mit 5.200 eigenen Campingplätzen und mit 1.250 am See direkt. Dann hatten wir so knapp 6.500 Campingplätze. Damals waren wir da relativ am Ende. Das wird natürlich, wenn wir wachsen wollen, nicht reichen. Müssen wir an dieser Front auch erweitern.
Ja.
Da haben wir Ideen und Pläne und sind auch in Kontakten, aber auch das muss von Erfolg gekrönt sein. Ansonsten können wir nicht mehr Leute, weil die müssen ja irgendwo unterkommen. Und Hotels und Co. geben es auch nicht her in Freiburg. Die sind immer ausgebucht. Die sind 3 Wochen vorher, wirst du kein Zimmer mehr in Freiburg in Umgebung 20 Kilometer finden. Das war schon die letzten Jahre so. Also da sind wir auch in der Pflicht. So wie das Festival wächst, muss auch die Camping-Infrastruktur wachsen. Zu dem Thema mehrere Wochenenden, das sehe ich auch nicht. Ich möchte das an einem Wochenende halten, zumindest wenn wir auf diese Größe gehen. Wenn jetzt so ein komisches Jahr ist, wie 2021, je nachdem wie die Auflagen wären, könnte ich mir vorstellen, eventuell, wenn es heißt, ihr dürft aber nur mit 4.000, 5.000, dass man versuchen könnte, ein 2-Wochenend-Konzept einzureichen, weil wir ja sonst gar nicht so produzieren und arbeiten können, kostendeckend. Also das wäre, sage ich mal, wenn es heißt, ihr dürft nur 4.000 Leute mit Hygienekonzepten bla bla machen in 2021, dann wäre natürlich ein Ansatz zu sagen, hey, kann ich das auf 2 Wochenenden ausnahmsweise splitten? Aber ich möchte nicht, dass es der Regelzustand wird und meine Partner ebenso wenig. Also das wäre, wenn ein Plan B für dieses Krisenjahr, den wir eventuell als Joker in der Hand hätten.
Ja. Jetzt mal so eine Frage. Ich bin mir sicher, dass du sehr viel auch auf Festivals, auf andere Festivals schon gefahren bist. Dir angeguckt hast, auch aus Interesse, was machen die anderen. Was wären denn außerhalb natürlich deinem eigenen Festival, das sollte klar sein, dass es dein Lieblingsfestival ist, was wären denn so die 3 oder 4, meinetwegen auch nur 2 Festivals, die finde ich auch cool. Das kann international oder auch national sein.
Also international als Lebensziel habe ich, dass ich einmal zum Burning Man möchte, weil die Bilder sind einfach der Wahnsinn. Da war ich nie. Ich habe Freunde, die dort waren und das, denke ich, möchte und muss ich einmal in meinem Leben mitmachen.
Ja.
Dann, obwohl es nicht meine Musik ist, ich mag dieses Progi nicht so sehr, aber ich würde einfach auch gerne mal auf das Azora-Festival in, wo ist es, Ungarn? Würde ich mir sehr gerne anschauen, weil die Videos und die Crowd und der Vibe ist super, was man da sieht und hört. Würde ich mir auch gerne mal ansehen. Und dann interessiert mich musikalisch von der Location und vom Setting her, finde ich noch spannend, Into the Valley in Schweden, in diesem Tal zwischen diesen Bergen, finde ich auch musikalisch sehr ansprechend. War ich noch nie. Und dann gibt es noch dieses in Island, wie heißt das? Da gibt es auch so ein ganz bekanntes in Island, so ein Festival, wo ich sehr spannend finde.
Ja.
Komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das ist musikalisch sehr spannend und bestimmt auch von Land und Geografie und so vom Adventure her sehr spannend. Das sind so Sachen, wo ich hoffe, dass ich sie in meinem Leben noch mit Festivalbesuchen kombinieren kann.
Okay.
Was natürlich auch immer eine Reise wert ist, ist so nah Barcelona.
Also, ja. Da stimme ich dir zu, da war ich selber auch schon zweimal. Das ist großartig. Aber auch so vom Line-Up schon speziell. Das ist so, ich habe so ketzerisch schon ein bisschen nachgefragt, weil ich natürlich hört man dann, wenn man so mag, also diese Klassiker, die da immer genannt werden, Meld, Sonne, Mond, Sterne, Nature One, also alles das, was so auch schon seit Jahrzehnten teilweise am Markt ist. Aber ich höre auch bei dir so ein bisschen aus, dass du der Festival, also nicht nur musikgetrieben, sondern auch location-getrieben bist.
Also Unbedingt. Wir haben ja auch eine tolle Location, einen Badesee, auf dem du Wasserski fahren kannst, wo du auf eine Stage auf dem Wasser hast, wo du vom See den Ausblick in den Schwarzwald hast. Das ist ja neben dem schönen Line-Up eigentlich unser Trumpf, dass du halt so eine großartige Location hast. Deswegen haben wir ja auch so großen Anklang am Ende des Tages. Das wäre jetzt auf einem Messeparkplatz bestimmt 10.000 Mal schwieriger, sage ich mal so. Auch dieses Feeling zu kriegen, hey, ich hüpfe jetzt ins Wasser oder so, oder selbst in einem Freibad ist es was anderes wie an einem Badersee mit Blick in den Schwarzwald und so weiter. Also da haben wir wirklich ein sehr, sehr schönes Stück Land für ein Festival ausgegraben und das interessiert mich, wenn es in meinen privaten Bereich geht. Die normalen Festivals, wie du erwähnt hast, die kenne ich natürlich mehr oder weniger alle und ich tendiere ja schon dazu, mehr die außergewöhnlichen Locations zu sehen und da wirklich dann halt auch im Land und Leute noch einzutauchen, nicht nur zum Festival, sondern auch da eine schöne Woche draus zu machen oder zwei schöne Wochen.
Dazu kommt ja noch, dass ihr mit Freiburg beziehungsweise der Region mit das beste Wetter, glaube ich, Deutschlands habt. Ich betrachte, glaube ich, nirgendwo ist es wärmer und nirgendwo regnet es im Sommer weniger als bei euch. Das ist natürlich auch noch eine schöne Dreingabe. Hinter der Branche liegt ja so im letzten Jahr wahrscheinlich die herausforderndste Zeit der letzten Jahrzehnte. Wie habt ihr denn so diese Corona-Zeit erlebt? Ihr wart ja sicherlich im März 2020, als der Lockdown kam, gerade mitten in der Produktion oder Vorproduktion für die 2020er-Ausgabe.
Ja, natürlich. Also wir haben, eigentlich kann man sagen, vor dem Festival ist nach dem Festival. Wir haben bereits September letztes Jahr angefangen mit dem Vorverkauf. Und wir hatten im März, bevor es zu diesem Vor-Lockdown kam, den besten Vorverkauf ever. Also wir hatten knapp 20% mehr Tickets verkauft als im Vorjahr. Es stand alles bestens für uns, sage ich mal. Und dann kam eben diese Pandemie, für die niemand was kann. Und wir waren natürlich voll in der Produktion und wir haben schnell geahnt, dass es mit diesem Jahr nichts mehr wird. Also das war mir eigentlich im März schon klar. Die richtige Absage von der Politik kam, glaube ich, am 15. April. Aber ich habe eigentlich schon, wo der Lockdown kam, irgendwie in der zweiten Märzwoche gewusst, oh je, dieses Jahr wird nichts. So ein bisschen Hoffnung war natürlich noch, dass es vielleicht eine abgespeckte, kleinere Variante gibt. Aber die wurde dann auch im April begraben. Und natürlich trifft uns das, wie alle anderen auch, sehr, sehr hart, weil wir waren in der Veranstaltungs- und Festival- und Kulturbranche sind und auch Clubszene sind wir natürlich die Ersten, die rausgenommen worden sind aus dem Markt und wir sind die Letzten, die wieder an den Markt reingehen. Und was ich so schwierig daran finde, ist, wir reden die ganze Zeit, ich verstehe es irgendwo politisch, weil es ein neues Virus ist und wir so wenig darüber wissen und wir mit den Erkenntnissen wachsen, aber wir reden ja eigentlich immer nur über Verbote und es gibt keine langfristige Strategie. Das verstehe ich bei einem neuen Virus, aber ich persönlich denke, dass die Politik irgendwie immer nur reagiert. Also wir agieren nicht, wir entwickeln keine Konzepte. Wie könnte es denn wieder gehen? Unter was für Auflagen, unter welchen Hygienekonzepten wäre es denn denkbar machbar? Und ich finde, da geht sehr viel Zeit verloren. Und ich hatte die Hoffnung, dass wir jetzt langsam über 2021 reden, ob und wie wir wieder an den Markt gehen. Und da passiert meiner Meinung nach auch viel zu wenig. Es gab jetzt, ich glaube, letzte Woche gab es diesen guten und wichtigen Aufruf und dieses Signal von der Regierung, von Olaf Scholz. Ja. Wir machen einen Ausfallfonds, da wird was können, macht voran. Aber da fehlt ja jeglicher Inhalt. Es fehlt, was decken wir ab? Was kammern wir? Was könnt ihr machen? Wie groß? Sollt ihr für 4.000 Leute planen, für 5.000, für 10.000, für 20.000? Braucht ihr Schnelltests? Braucht ihr Abstände? Braucht ihr Temperaturmethode? Also es fehlen einfach Aussagen. Und einfach zu sagen, macht mal, aber sagt nicht, in welche Richtung das fehlt. Und da müssen dringend Antworten der Politik her. Ich verstehe natürlich, dass es schwerfällt, aber ich erhoffe mir, dass es hier bis Anfang Februar, wenn es jetzt losgeht mit den Impfungen, einfach einen Ausblick gibt. Wir haben gesagt, macht voran und so macht jetzt bitte voran, dass uns da einfach ein Handwerkszeug an die Hand gegeben wird. Und ja, das erhoffe ich mir, weil einfach zu sagen, macht mal, wir helfen euch, so funktioniert es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich planen soll, wie ich es planen soll. Wo ich mir ehrlich gesagt persönlich sicher bin, ist, dass es kein Festival mit 20.000 Leuten pro Tag geben wird. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ich kann mir aber persönlich vorstellen, dass sie sagen, wir haben jetzt die Risikogruppen geimpft, so bis Mai. Im Sommer ist es eh ungefährlicher. Macht doch unter Hygieneaufnahmen, unter die in den jenen Auflagen wieder auf mit 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Leuten. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, die wir hegen. Und da warten wir auf Antworten, genauso wie jeder andere Veranstalter. Also ich tausche mich natürlich auch viel aus mit anderen Kollegen in der Branche und jeder sagt das Gleiche. Diese Antworten brauchen wir. Ich habe natürlich auch und andere auch die Frage gestellt bei der Politik. Leider gibt es keine Antworten. Das wäre natürlich auch schön, wenn es heißen wird, hey, wir geben euch im Februar die Antwort oder wartet so, Mitte Januar kommt was. Und diese Planungssicherheit fehlt. Das macht das Ganze kompliziert.
Verstehe. Ja, gibt es denn so ein, wo du sagst, das ist so ein Point of No Return, wo du sagst, bis dahin muss ich überhaupt, also oder muss ich eine gewisse Klarheit haben, um überhaupt irgendwas zu planen. Wo liegt der ungefähr? Also bei mir würde ich jetzt sagen, gefühlt liegt der so im, spätestens im März bei eurem Veranstaltungstermin, muss wirklich klar sein, was geht, weil dann danach wird es langsam schwierig oder liegt der sogar später noch?
Ich würde auch sagen, im März sehe ich ähnlich. Also es kommt natürlich drauf an, was du umsetzen darfst.
Ja.
Aber wenn die große Variante kommen würde, was ich nicht denke, dann wäre wirklich Anfang Mitte März der Point of No Return. Ja. Auch wenn es heißt, ihr dürft wieder machen in kleineren, dann müssen eigentlich auch bis Mitte März müssen da handfeste Zahlen hin. Arbeitet bitte darauf hin, weil im Zweifel, wenn ich nur 5.000 Gäste machen darf, kann ich ja gar keine 7 Stages stellen. Dann muss ich ja irgendwie umplanen, dann muss ich ja Künstler auch teilweise ausladen, versuchen, ob ich auf 2 Wochenenden gehen kann. Ich muss das alles line-up neu stricken, weil es gar nicht mehr so aufgeht. Ich muss in die Kommunikation mit den Gästen treten. Was mache ich denn überhaupt? Wir sind ja in einer Luxussituation, habe ich ja erwähnt, dass so viele Tickets wie noch nie weg sind.
Ja.
Das heißt, wenn nur 5.000 Gäste kommen dürfen, dann habe ich ja schon mehr Tickets verkauft. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Da brauche ich ja Zeit und ein Kommunikationskonzept. Und daran arbeiten wir momentan. Aber wir arbeiten auch noch nicht im Detail dran, weil wir können ja nicht, ja, wir brauchen einfach bitte in diese Richtung denken, so könnte es ungefähr kommen. Und da spielt es dann auch keine Rolle, ob es jetzt 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 ist, muss halt die Message her. Es findet gar nichts statt oder es findet groß statt oder es findet in abgespeckter Version statt. Diese Message-Aussage muss die Politik bis spätestens März treffen, ansonsten sehe ich schwarz. Zwar nicht nur schwarz für uns, sondern auch schwarz für die Kollegen, mit denen ich mich austausche.
Gut, ich habe jetzt noch zwei Punkte hier auf meiner Agenda. Einmal so ein, ich weiß, es ist immer höherer und das interessiert mich persönlich auch, weil ich auch auf sehr vielen Festivals auch in verantwortlicher Position schon gewesen bin. So dieser typische Festival-Backstage-Anekdoten-Gossip. Magst du da, gibt es da so ein Highlight, wo du sagst, das war wirklich so skurril oder so lustig, ohne dass man jetzt Namen nennt? Ich weiß, das war schwierig ist. Hast du da was für uns? Oder ich weiß, da wird es wahrscheinlich wahnsinnig viel geben, aber eins, das so herausragt.
Sehr schwierig. Man sagt ja auch immer, Genießer schweigt, sagt man eigentlich.
Ja.
Aber jetzt mal lustige Anekdoten. Oje, lustige Backstage-Anekdoten. Was war denn da lustig? Lustig fand ich es, als meiner Freundin im Festival bei der Artist-Betreuung im Backstage die Sohle von ihrem Schuh abgeflogen ist und dann ein sehr bekannter internationaler DJ gesagt hat, er hat eine Ausbildung früher als Schuster gemacht hat und er tatsächlich vor Ort im Backstage-Bereich den Schuh geflickt hat. Da war ich total von den Socken und Baff. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber das ist dann schon lustig, wenn so ein hochkarätiger Star auf einmal den Schuh deiner Freundin repariert und zusammenschustert im Backstage.
In der Tat. Jetzt wäre es natürlich noch schön zu wissen, wer das war, aber es ist schon schön zu wissen, dass auch die ganze Großen der Branche offensichtlich mal ein Leben davor hatten und auch mal was Ordentliches gelernt haben.
Ja, da gibt es natürlich auch skurrile Wünsche. Wir hatten mal einen Star, der wollte halt genau so und so viele abgezählte irgendwelche M&Ms, so und so viel von den Blauen, so und so viel von den Grünen, habe ich den Booker noch gefragt, so meint er das ernst, so ja, todernst und so. Da dachte ich, yeah, der verarscht mich doch so, aber der hat da echt penibel drauf geachtet, dass alles im Reiter da ist. Das fand ich schon sehr skurril.
Ja, das ist echt skurril.
Ich habe immer so gedacht, das sind so Gimmicks, um zu gucken, ob der Promoter den Reiter auch aufmerksam liest, aber dass Leute das wirklich ernst meinen, fand ich schon so ein bisschen abwegig persönlich.
Ja, ich kenne die Situation sehr gut. Ich habe mal mit einer großen, mit einer wirklich großen Rockband auf einer kleinen Tour und da hieß es im Rider, auch da habe ich gedacht, das ist tatsächlich reingeschrieben, um zu gucken die wirklich nach. Da stand dann Marlboro Red, Softpack. If it is available. Und dahinter dann Rotfett and it is available. Also war es tatsächlich, die Zigarettenverpackung war wichtiger als die Zigarette an sich.
Kannst du kurz abbrechen? Geht das ganz kurz?
Ja, ich lasse einfach laufen und
ich glaube, meine Freundin hat sich da ausgesperrt. Sorry, ich muss kurz an die Tür.
Gut.
Last but not least, noch eine schöne Backstage-Anekdote. Ja. Tatsächlich hat ein international bekannter Künstler seine Omi mitgebracht. Die hat tatsächlich mit ihren 82 Jahren auf der Bühne gestanden. Hat geguckt, was ist es dann, wenn es die Oma ist? Enkel ist es dann, oder?
Ja.
Macht, genau. Das fand ich auch sehr
stark.
Schön irgendwo, dass die Oma da noch mitgeht.
Die Oma auf der Technobühne. Ich stelle es mir gerade vor.
Es war eine kommerziellere Bühne, eine Tech-House-Bühne. Ein bekannter Radio-Act. Fand ich aber schön.
Okay.
Also Mutter habe ich ja schon gekannt, aber Oma hat mich überrascht. Fand ich schön.
Jetzt habe ich noch einen Punkt hier auf meiner Agenda. Du bist ja selber auch als DJ unterwegs oder unterwegs gewesen. Bist du immer noch als DJ unterwegs? Oder ist das jetzt zurückgetreten hinter deinen Veranstaltertätigkeiten?
Ich bin immer noch unterwegs, aber es ist zurückgetreten, weil ich irgendwann gesagt habe, wie ich erwähnt habe, von 2015 bis 2017 habe ich noch diverse Nebenkriegsschauplätze gehabt, da gebucht, das und das gemacht und viel aufgelegt und viel produziert. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Festival, ich persönlich, wird alles viel, viel besser, wenn du dich auf das eine große Ding konzentrierst.
Ja.
Das Auflegen habe ich trotzdem noch total gern als Hobby, aber ich verfolge damit keine Ziele. Also es ist einfach für mich, ich freue mich immer total, wenn ich einen Gig kriege und ich reise auch total gern und ich spiele total gern Musik, aber ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Druck habe oder das anpreise. Ich nehme es einfach noch als schönes Geschenk mit und ich finde es auch wichtig irgendwo, dass ich so als Booker von einem Musikfestival auch direkt dann Kontakt zur Crowd habe und auch weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Ja.
Ich fände das sehr, sehr schwierig, wenn ich jetzt einfach gar nichts mit der Musik anfangen könnte, nicht Musik spielen würde, nicht wüsste, wie die Leute ausrasten oder tanzen oder worauf sie reagieren, das zu beurteilen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die einen Top-Job machen, die das können. Also gibt es zweifellos, aber ich kann es mir halt für mich nicht vorstellen, wie das wäre. Und ja, also natürlich in diesem Jahr waren es natürlich sehr wenig Gigs, aber im letzten Jahr waren es natürlich trotzdem einige und bin immer froh, wenn was reinkommt und ich irgendwo, aber die großen internationalen Dinger, wie ich sie früher hatte, so 2010 bis 2014, wo ich mich wirklich auch reingekniet habe und wirklich viel getourt bin auf der ganzen Welt, die Zeit ist definitiv rum, aber das liegt natürlich auch daran, wie man selbst den Fokus setzt, wie viel Zeit und Energie man reinsteckt. Plus, dass ich wirklich nur noch auflege und nicht mehr produziere wie früher, dann ist man natürlich auch irgendwo nicht mehr so gefragt als DJ, weil so ein gewisser Zwang, so dass du so auf der Agenda auftauchst, erwarten viele auch, dass du als Producer aktiv bist. Und das ist halt ein großer Zeitfresser, im Studio zu sitzen.
Verstehe. Dann möchte ich mich recht herzlich für das offene Gespräch bedanken. Da waren viele, viele schöne Einblicke, die man sonst nicht so einfach hat. Und vielleicht sehen wir uns ja dann bei euch auf dem Festival mal oder vielleicht sonst irgendwo. Die Branche ist ja relativ klein. Ja, nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke.
Ich bedanke mich auch. Und wenn du oder jemand von deinem Team kommen willst, ihr seid alle herzlich eingeladen.
Das
ich hoffe sehr, dass sich noch der Festival Sommer 2021 stattfinden wird.
Vielen Dank.
#BeSoonLike